Siebter Sonntag nach Trinitatis ist heute, und als die Bea heute Morgen angerufen hat und hat gefragt, könntest du, habe ich geschaut, was ist denn für einen siebten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen an Texten? Und das wäre zum Beispiel Johannes 6, 1 bis 15. Ihr seht es gleich hier vorne in einer Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung. Ich lese es, glaube ich, nach der neue Genfer Übersetzung. Ihr kennt es möglicherweise nach Luther halbwegs auswendig. Das ist, also wir sind ja sowieso momentan in der Baustelle, da hinten steht das Gerüst noch und lauter so Geschichten. Von dem her ist das auch so eine Baustellenpredigt, weil es ja nicht zuletzt so eine Art persönliche Dauerbaustelle für mich auch ist. Was erwartest du, wenn du betest? Das ist ein Text so aus der Kategorie, das hat man schon oft gehört. Einer, der fragt, was habt ihr eigentlich für Erwartungen an euren Glauben? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, in Amerika, die sind da immer ein bisschen forscher an der Stelle. Die hätten wahrscheinlich nicht vorsichtig geschrieben, was erwartest du, sondern die hätten drüber geschrieben, erwartungsvoll beten. So, tun. Und nicht drüber nachdenken. Lassen wir uns erstmal dieses, was erwartest du, stehen und überlegen hinterher, ob wir es nicht auch anders überschreiben und sagen, so, und jetzt tun wir und denken nicht so viel. Es ist sehr spannend, Jesus zu beobachten in dem Text und daraus den einen oder anderen Schluss zu ziehen. Dummerweise nicht alle, weil man so viele Schlüsse daraus ziehen kann, dass das für 25 Minuten oder sowas Predigt nicht reicht. Das müssen wir dann jetzt ausdehnen und das wird heute nichts werden. Aber ich ahne, dass das in euch hoffentlich weiter arbeiten wird und ihr dann heute Mittag oder im Laufe der Woche immer weiter drüber nachdenkt. Dann, glaube ich, wäre mein Ziel erreicht, wenn ihr nicht nur was gehört hättet, sondern wenn es euch auch gepiekst hätte, dass ihr sagt, okay, ich denke jetzt für mich weiter. Johannes Kapitel 6, die ersten 15 Verse. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie Zeichen sahen, die er an Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Gehen wir davon aus, plus Frauen und Kinder, also ne, Stadion voll. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Da wäre ich schon gern dabei gewesen, da auf dem Hügel. Wahrscheinlich ging es vielen Leuten hinterher wie den Zuschauern im Zirkus, wo jemand so ein Kaninchen aus dem Hut zieht und man sich fragt, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Habe ich doch vorher gar nicht gesehen. Wo kommt das denn her? Wie funktioniert der Trick denn? 5 Laibe Brot für 5000 und mehr Menschen. Und dann bleiben auch noch 12 Körbe voll an Resten übrig. Oh, richtig, es ist ja ein Wunder Gottes, keine Frage. Der Schluss der Geschichte zeigt aber, die Menschen haben sich über das Wunder nicht wirklich Gedanken gemacht. Und auch nicht so ganz so viel daraus gelernt. Nur darüber, dass sie hier jemanden haben, der ihnen genug zu essen geben kann. Das ist ja dann toll. Und es sieht nicht mal nach Arbeit aus. Einfache Lösung, wir machen Jesus jetzt zum Ernährungsminister, also zum König, und dann war's das. Dann geht's uns nur noch gut. Jesus riecht dieses Missverständnis und verschwindet. Das alles hat mit verschiedenen Erwartungen zu tun. Erwartungen, die Jesus tatsächlich hat, und Erwartungen, die wir an Jesus haben. Ich will über 3 Dinge nachdenken. Zum einen, wir werden von Jesus getestet. Dann, wir werden von Jesus überrascht und wir werden von Jesus beschenkt. Das ist schon eine interessante Gruppe, die da unterwegs ist, eine interessante Szene. Jesus reist durchs Land, natürlich immer mit seinen 12 Jüngern, die ihm als Schüler folgen, und mit einem großen Tross von Menschen. Menschen, die Aktion erlebt haben, die Wunder gesehen haben, die Krankenheilungen gesehen haben. Und das ist was Tolles. Davon kann man nicht genug kriegen. Also reise ich mit. Also ziehe ich da hinterher. Weil ich das immer wieder sehen will. Ist das nicht toll, was Jesus tut? Eine riesige Gruppe von Schaulustigen, die da mitziehen. Der Jesus, das ist ein interessanter Kerl, was der alles kann. Und besonders interessant, wir würden uns das ja nie trauen, also im Kopf haben wir es vielleicht schon, aber wir trauen uns sowas nicht. Der diskutiert mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und der legt sich mit denen an und gibt denen mal Kontra. Tolles Unterhaltungsprogramm. Und Reisen macht hungrig. Und das haben sie in der Euphorie fast alle vergessen. Also fast alle bis auf Jesus. Der sieht die Menschen. Aber bitte, das ist nicht einfach nur ein optisches Wahrnehmen. Das ist nicht ein mal kurz drüber schauen, ja, sind knapp 5000. Der sieht, dass es Menschen sind, die mehr haben als nur einen leeren Magen. Der sieht, dass das Menschen sind, die einen Hunger haben nach einem wirklich erfüllten Leben. Natürlich ist das interessant, Jesus in Aktion zu erleben und beruhigt zu sein, zu wissen, da ist jemand, der kann Wunder tun. Aber der eigentliche Wunsch im Herz dieser Menschen ist doch der, den wir vermutlich auch haben. Wenn wir solche Berichte lesen oder hören, Berichte über Wunder, die Jesus tut. Der eigentliche Wunsch ist der, ich will auch mal dabei sein. Also nicht nur mit zuschauen, sondern ich will betroffen sein davon. Ich will auch mal in den Genuss eines solchen Wunders kommen. Jesus soll ein Wunder tun und ich will davon profitieren. Selbst als Christen geht uns das immer wieder mal so. Es wäre doch toll, wenn Jesus dieses oder jenes für mich tun würde. Und gebetet habe ich doch auch schon dafür. Ist ja nicht so, dass Jesus das nicht könnte oder nicht wollte. Sicher, er hat auch schon mal abgelehnt, ein Wunder zu tun, weil er erklärt hat, das ist hier gerade nicht dran. Und außerdem sollt ihr an mich glauben und nicht an die Wunder, die ich tue. Aber er kann Wunder tun. Aber er tut es nicht auf Kommando. Oder weil es ja selbstverständlich ist, dass man mal eben Wasser zu Wein macht und solche Geschichten. In dem Moment, wo es heißt, Jesus sieht die Menschen, hat er bestimmt schon die Lösung im Kopf und weiß genau, was er tun wird. Möglicherweise hat er sogar schon geahnt, da ist gleich jemand mit 2 Fischchen und 5 Brötchen und dann wird das funktionieren. Jesus weiß das. Und trotzdem schaut er Philippus an und fragt in der Art von, und? Irgendwelche Ideen jetzt? Das ist die Art von Frage, die er dem kranken Mann auch stellt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Gesund werden natürlich, was ist das bitte schön für eine Frage? Wenn Jesus solche Fragen stellt, dann ist das wie der Mathelehrer in der Schule. Der weiß natürlich auch dieses Ergebnis schon, bevor er die Schüler fragt. Aber es geht um die Schüler und dass die was lernen. Und das lernen sie durch eigenes Denken und Tun. Und nicht dadurch, dass sie es einfach nur vorgekaut kriegen. Die gerade noch anwesenden Schüler, die jetzt in die Ferien gehen, mögen mir die Schule verzeihen. Ich weiß, die habt ihr gerade für 6 Wochen aus dem Kopf gestrichen. Das hier ist keine Frage. Das ist eine erzieherische Maßnahme. Das ist ein Test. Jesus stellt den Glauben seiner Jünger, den Glauben der Menschen, unseren Glauben immer wieder auf den Prüfstand. Sind wir bereit und in der Lage, das Unmögliche anzunehmen und das Unmögliche zu glauben? Konfrontiert mit einer menschlich unlösbaren Situation, können wir aus vollem Herzen heraus sagen, Herr Jesus, tu ein Wunder, ich glaube und vertraue dir völlig, ganz und gar und ohne jeden Zweifel? Können wir das? Jesus hätte sich mit einer lockeren Antwort von Philippus im Sinne von, naja, hier sind 5 Brote, mehr brauchst du wahrscheinlich eh nicht. Damit hätte er sich nicht zufrieden gegeben. Wunder sind geschehen, wenn Menschen ihr ganzes Vertrauen in Jesus hineingelegt haben. Auf dein Wort hin wollen wir die Netze noch einmal auswerfen. Sprich nur ein Wort und mein Sohn wird gesund. Trauen wir uns dieses Vertrauen zu? Trauen wir uns im Gebet über alle Zweifel hinweg, Wunder von Jesus, von Gott zu erwarten? Das scheint uns bisweilen so unmöglich, dass wir es gar nicht erst versuchen. Wir könnten ja enttäuscht werden. Wenn ich dafür jetzt bete und es funktioniert nicht, dann bin ich enttäuscht, also bete ich erst gar nicht. Und selbst wenn wir dann um ein Wunder beten, bleiben wir vielleicht mit den Restzweifeln da stehen und dann beten wir fast schon ein Hintertürchen mit rein, so im Sinne von, also wenn es dein Wille ist, dann wäre es doch nett, wenn, und wenn halt nicht, dann gib mir wenigstens die Kraft, das zu tragen. Was mehr klingt wie so ein, naja, wenn halt nicht, dann eben nicht. Es scheint so ein ultimativer Test für unseren Glauben zu sein, wenn Jesus darauf wartet, dass wir das schier Unmögliche erbitten. Er kann das tun, er kann Wunder tun, aber er will, dass wir nicht nur Erwartungen haben, sondern volles Vertrauen und vollen Glauben an der Stelle. Weil Erwartungen und Vertrauen, werden wir gleich noch sehen, sind dann 2 Paar Schuhe. Erwartungen gleiten schnell in eine andere Richtung ab. Was erwartest du, wenn du betest? Nächste Frage, was passiert eigentlich, wenn Jesus tut, worum wir ihn bitten? Wir haben auf Krishona während dem Mittagessen ab und zu mal drüber philosophiert. Johannes Kapitel 2, Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Und dann saßen wir beim Mittagessen, wir Theologiestudenten, Berufschristen, Werdende zumindest. Auf Krishona gab es diese schönen Blechkannen voll mit Wasser. Schönes, kühles Schweizer Leitungswasser. Was wäre denn gewesen, wir nehmen diesen Blecheimer, schütten den in die Gläser und es ist bester Wein. Hat Jesus schon mal gemacht. Was hätte das mit uns gemacht? Trotz allem, was wir wissen und trotz allem, was wir studiert haben, wir wären wahrscheinlich baff erstaunt gewesen, hätten das überhaupt nicht einsortieren können, wenn das dann plötzlich doch passiert. Aber warum denn nicht? Hat er doch schon mal gemacht. Was passiert, wenn Jesus tut, worum wir ihn bitten? Das mit den Wundern. Natürlich ist das teilweise naturwissenschaftlich hinterher erklärbar, teilweise ist es überhaupt nicht erklärbar und deswegen nennt man es dann auch Wunder. Als Christen glauben wir selbstverständlich, dass Jesus das kann. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist, ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Selbstverständlich kann er Wunder tun und nichts ist größer, als live dabei zu sein, wenn er das tatsächlich dann auch tut. Und wenn er es dann tut? Die Menschen damals waren ja plötzlich nicht nur Zuschauer, die Tausende, die da mitmarschiert sind, um Wunder zu sehen. Groupies, keine Ahnung, Follower. Die waren im positiven Sinne Betroffene. Und ihre Reaktion ist ja nur logisch. Wenn das einmal funktioniert, dann funktioniert das in Zukunft immer. Wir machen Jesus zum König. Dann haben wir ausgesorgt. Wir wollen, dass er hier bleibt. Wir wollen, dass er dieses Wunder nach Belieben reproduziert. So wie wir es gerade brauchen. Hier haben wir einen Universalarzt, weil dem ziehen wir ja sowieso die ganze Zeit schon nach, weil er die Kranken gesund macht. Und jetzt haben wir auch noch einen Brotbackautomaten in einer Person. Jesus, mach einfach so weiter. Du bist unser König, du bist unser Held. Würden wir ähnlich reagieren? Erst wären wir sehr verblüfft, sehr überrascht. Je nach Größe des Wunders wären wir vielleicht sogar etwas aus der Fassung. Und danach wünschen wir uns nichts mehr, als dass Jesus so weitermacht, wie er es angefangen hat. Ich glaube, dass Jesus heute auch noch Wunder tut. Ich bin überzeugt, dass er auf unsere Gebete antwortet, wenn wir ohne jeden Zweifel und manchmal auch mit Hintertürchen in unseren Gedanken beten. Wenn wir ihm ganz vertrauen, wenn wir das Unmögliche erbitten. Er hat die Macht, er hat die Kraft. Ihm sind Dinge möglich, die uns unmöglich sind. Er kann das alles. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir um ein Wunder beten und es dann eintrifft. Ich glaube aber auch, dass Jesus das heute noch genauso macht wie damals. Als er merkt, in welche Richtung das anschließend läuft, zieht er sich zurück. Als er spürt, was die Menschen da mit ihm vorhaben, als er ihre Motive durchschaut, zieht er sich zurück und geht auf Distanz. Ich glaube, wenn wir heute das Gefühl haben, Jesus ist gerade nicht so nah bei mir und er reagiert auf meine Gebeten nicht so, wie ich das dachte oder erwartete, da sind wir nämlich bei den Erwartungen, die in die falsche Richtung gehen. Wenn Jesus nicht so arbeitet, wie ich das erwarte oder hoffe oder gewohnt bin, wenn das der Fall ist, dann kann es daran liegen, dass wir gerade die nächste Lektion zu lernen haben zum Thema Gebet, dann sind wir scheinbar dabei, Jesus wieder mal zum Automaten zu degradieren. Wie gehe ich damit um, wenn mein Gebet nicht funktioniert? Ich habe eine Mitarbeiterin in der Firma gehabt, die als Aushilfe bei uns war, die berichtet hat, von Einsätzen in Frankfurt und sonst wo, wo sie für Menschen gebetet hat und die gesund geworden sind. Und ich finde das großartig, wenn Menschen das erleben. Auf ihr Gebet hin werden andere Menschen gesund. War eine Zeit, wo ich mit Bandscheibenvorfällen im Brust- und Halswirbel zu tun hatte und das Mädel kam zu mir ins Büro und sagte, darf ich für dich beten? In Frankfurt hat das schließlich auch funktioniert. Und 3 Tage später musste ich dem Mädchen erzählen, also es tut mir leid, aber die Bandscheiben sind immer noch im Eimer und es tut immer noch ziemlich weh. Wie geht man seelsorgerisch in dem Moment damit um, dass auf der einen Seite ein Gebet funktionieren kann und Menschen gesund werden und auf der anderen Seite man für möglicherweise die genau gleiche Situation betet und es in dem Moment aber nicht funktioniert? Und zu sagen, aber dann hängt es doch aber nicht Gott an. Dann heißt das nicht, dass er es nicht könnte oder überhaupt nicht wollte. Er hat nur irgendwie was anderes möglicherweise vor. Habe ich erklärt, meine Krankenakte ist deutlich dicker als nur ein paar Bandscheiben. Wenn du dafür alles beten willst, dann brauchen wir jetzt Zeit. Ich bin mir absolut sicher, Gott kann. Jesus kann diese Wunder tun. Er hat die sind gut beschrieben und sie werden bis heute berichtet. Er könnte, wenn er wollte und wenn er es nicht tut. Ja, es hat einen Sinn. Aber wie gehe ich damit um, Wenn mein Gebet nicht funktioniert, was lerne ich daraus? Und was macht das mit meinem Glauben und meiner Beziehung zu Gott? Ich habe noch eine Frage. Für welche Art von Wunder beten wir? Also um welche Wunder lohnt es sich eigentlich zu beten? Wunder sind prinzipiell Dinge, die nach unserer Meinung und nach dem Stand der Wissenschaft völlig unmöglich sind. Ist es so, dass es heute keine wirklichen Wunder mehr gibt, weil wir so vieles erklären können, wissenschaftlich erklären können? Das kann kein Wunder sein, weil die Wissenschaft könnte sowas reproduzieren. Ja, das haben sie damals im alten Ägypten auch versucht, so dieses Nil zu Blut machen und sowas. Das kriegen meine Zauberer auch hin, hat der Pharao gesagt. Und trotzdem waren es Wunder, die Gott gemacht hat. Oder gibt es heute zumindest keine so tollen Wunder mehr wie damals zu der Zeit, über die die Evangelien und die Apostelgeschichte berichten? Ich glaube, wir müssen manchmal unseren Wunderbegriff etwas überdenken. Was sind denn Wunder anderes, als dass Gott sich zu seinem Wort bekennt? Für Gott sind Wunder keine aufregenden Sachen. Für uns sind Wunder unfassbare Dinge. Manchmal spricht man von den kleinen Wundern, wenn man irgendwo mal Blümchen sieht vielleicht. Aber für uns sind Wunder gefühlt immer so Riesendinge. Für Gott ist Wunder erstmal ein erfülltes Versprechen. Ich kann und ich werde tun. Wenn wir an das Gebet in Zeiten von Angst denken, Gott hat versprochen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wenn wir unter den Belastungen unseres Lebens zusammenzubrechen drohen, Jesus hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Wofür beten wir denn, wenn wir krank sind? Jesus sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und aus verschiedenen Stellen in der Bibel wissen wir, entweder heilt Gott eine Krankheit oder er gibt die Kraft, sie zu tragen oder sie zu ertragen, auch den Angehörigen, die damit zu tun haben. Wohin können wir denn gehen, geradezu hinfliehen, wenn wir unser altes Leben erschrocken anschauen und sagen, ich will hier raus, ich will meine Schuld loswerden, ich will aus meinen Lebenslügen raus, ich will endlich einen Sinn, ein Ziel haben für mein Leben. Dann sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Paulus sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was Jesus will, ist uns zu beschenken. Aber wir müssen dafür das tun, was die 5000 und mehr Menschen auch getan haben. Zu Jesus hingehen. Für uns heißt das, die Hände falten, vielleicht sogar auf die Knie gehen und zu beten. Jesus, um das zu bitten, was wir brauchen. Nicht, weil wir auf Wunder aus sind, also auf dieses große, unfassbare, tolle. Nicht, weil wir die Show suchen, die wir damit erleben wollen. Sondern weil wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen. Dass nur Jesus, dass nur Gott in der Lage ist, uns das zu geben, worum wir bitten. Weil wir wissen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns gerne beschenken möchte. Jesus sagt, bittet und dann wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, findet und wer klopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben? Wenn es ihn um Brot bittet, würde er ihm eine Schlange geben, wenn er um einen Fisch bittet. Wenn ihr also, ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Was könnte mit uns und mit unserem Glauben passieren, wenn wir diese Versprechen Gottes nicht nur kennen und wissen, sondern sie glauben und in einer guten Weise erwarten? Was macht das mit unserer Frage vom Anfang? Belassen wir es bei dieser vorsichtigen Formulierung, was erwartest du, wenn du betest? Das ist völlig in Ordnung. Nehmt diese Frage mit in die neue Woche. In den neuen Monat, vielleicht, jetzt fangen die Ferien an, mit in den Urlaub. Denkt drüber nach, wie eure ganz persönliche Antwort darauf lautet. Welche Erwartungen habt ihr, wenn ihr betet? Dürfte möglicherweise eine grundlegende Frage zum Thema Gebet überhaupt sein für dich. Warum bete ich eigentlich? Was erhoffe ich mir davon? Oder sagt ihr, das ist mir zu vorsichtig? Vielleicht sogar der Text lehrt uns ganz was anderes. Wir dürfen erwartungsvoll beten. Wir dürfen beten in der Erwartung, dass etwas geschieht. Wir benennen das Ding jetzt um. Erwartungsvoll beten. Tun, nicht nachdenken. Wir dürfen beten in der Erwartung, dass was passiert. Und ich will euch Mut machen, in genau diese Erwartung tatsächlich zu beten. Das geht nicht ohne Rückschläge ab. Das ist klar. Und es wird möglicherweise seine Zeit brauchen, diese Hintertürchen und diese Zweifel endlich mal abzulegen und zu sagen, nein, ich bete mir jetzt hier kein Hintertürchen rein, über das ich Gott notfalls entschuldigen könnte, wenn es halt nicht funktioniert hat. Aber wenn ich mir die Bibel ansehe und glaube, dass es möglich ist, dass wir diese Art des erwartungsvollen Betens auch lernen können. Beten im Vertrauen drauf, Jesus kann und er hat die Macht. Beten im Vertrauen drauf, dass es stimmt. Wenn ihr den Vater bittet, bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bin überzeugt, dann erleben wir immer wieder. Tatsächlich auch in unserem Leben. Und hin und wieder, manchmal denke ich mir tatsächlich immer noch Hintertürchen rein. Und manchmal bin ich tatsächlich überrascht, wenn das, was ich bete, funktioniert. Bin mir sicher, wir werden erleben, immer wieder, dass Gott heute noch notfalls auch Berge versetzen kann. Ich wünsche euch gute Gedanken und sehr viele gute Erfahrungen damit. Amen.